Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ein verbotener Autor arbeitet für das Regime, das ihn verboten hat. Der bis heute sehr beliebte Schriftsteller Erich Kästner hat das getan, für das Nazi-Regime gearbeitet, obwohl die Nazis seine Bücher verbrannt haben. Und die Comic-Künstlerin Isabel Kreitz, die erzählt jetzt von Erich Kästners Entscheidung, an Nazi-Durchhaltefilmen mitzuarbeiten, in ihrer neuen Graphic Novel Die letzte Einstellung. Gleich spreche ich mit Isabel Kreitz über dieses Buch. Vor anderthalb Jahren ist die jüngste Verfilmung eines Romans von Erich Kästners in die Kinos gekommen. Das war schon die vierte Verfilmung seines Buches Das fliegende Klassenzimmer. Und es ist schon erstaunlich, dass Erich Kästners Bücher bis heute so viel Aufmerksamkeit kriegen, so lange nach ihrem Entstehen. Sein fliegendes Klassenzimmerbuch, das ist zum Beispiel 1933 erstmals rausgekommen. Und jetzt haben wir hier sogar einen Extremfall von heutigem an Erich Kästner interessiert sein. Die Hamburger Comic-Künstlerin Isabel Kreitz, die hat sich über 8 Jahre lang immer wieder mit Erich Kästner auseinandergesetzt für ihr neues Buch mit dem Titel Die letzte Einstellung. Und darüber reden wir jetzt. Frau Kreitz, guten Morgen nach Hamburg. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie haben selbst auch eine lange Geschichte mit Erich Kästner, auch mit seinen Kinderbüchern. Erzählen Sie uns mal bitte davon, was ist das für eine Geschichte?
Ja, eine lebenslange. Also ich bin natürlich wie viele meiner Altersgenossen mit Kästner aufgewachsen. Es gab einen wunderbaren Dachboden, auf dem ich spielen konnte als Kind. Und da fand ich dann eben die ganzen Hinterlassenschaften meiner Eltern und der Vorfahren. Und Kästner hat mich natürlich interessiert. Das war ja kindgerechtes Zeug. Ich habe es verschlungen. Mit meinen Eltern natürlich auch drüber gesprochen, die das auch verschlungen haben. Naja, so kommt's.
Und Sie haben selber schon zahlreiche Kinderbücher von Kästner auch verwandelt in Comicbücher, ne? Und illustriert?
Richtig, genau. Das war so meine erste Herangehensweise an Comic und Literatur in einer Zeit, in der das noch ein absolutes No-Go war.
Ja. Jetzt erzählen Sie in Ihrem neuen Comicroman von einem Schriftsteller namens Hans Hoffmann. Der hat wiederum vieles gemeinsam mit Erich Kästner. Ihr Hoffmann, der sieht Kästner auch sehr ähnlich in ihren Zeichnungen, würde ich sagen. Und es geht da vor allem um eine Phase im Leben von Erich Kästner in den Jahren 1944 und 45, also der Zeit kurz vor dem Ende Nazi-Deutschlands. Warum wollten Sie gerade von dieser Zeit im Leben von Erich Kästner erzählen, eben in dieser fiktiven Figur Hans Hoffmann?
An dieser Zeit passierte für ihn recht viel, beziehungsweise eben auch meiner Figur passiert ist, dass sie aus ihrem Elfenbeinturm geschmissen wurde. Sie wird ausgebombt und muss umziehen, kommt bei einer ehemaligen, einer verflossenen Freundin unter und die bringt ihn im Grunde dazu, sich an diesem Filmprojekt als Autor zu betätigen.
Mhm.
Genau.
Elfenbeinturm müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Erich Kästner war ja ein verbotener Autor unter den Nazis. Bei der Bücherverbrennung der Berüchtigten wurden auch seine Bücher verbrannt. Er hat 11 Jahre als verbotener Autor gelebt, hatte wohl auch noch Einkünfte in dieser Zeit, von denen er sich durchschlagen konnte. Aber dann, wie Sie sagen, wurde er eben ausgebombt und er kam in wirtschaftliche Not auch dadurch.
Richtig.
Was auch eine wichtige Rolle spielt natürlich bei dieser Frage, wo der er dann stand, wie entscheide ich mich jetzt unter extrem politischen Umständen, wie viel Anpassungsbereitschaft habe ich, wie viel Angst habe ich, wie viel Mut bringe ich da auf? Gibt es bei Ihnen heute Erfahrungen oder Beobachtungen, die diese Fragen für Sie auch jetzt wichtig gemacht haben bei der Arbeit an diesem Buch?
Also wichtig war natürlich diese Frage, die man sich selber stellt als Künstler. Was mache ich, wenn ich vor so eine Konfliktgeschichte gestellt bin? Kann ich mir vorstellen, auf mein Publikum zu verzichten? Und ein Künstler ist ja nichts ohne Publikum. Also die ganzen emigrierenden Künstler mussten ja komplett neu anfangen, in einem anderen Sprachraum, anderer Kultur, sich wieder ein Publikum zu erarbeiten. Und mein Hans Hoffmann konnte sich das eben nicht vorstellen. Ich habe das so ein bisschen, sagen wir mal, durchblicken lassen, dass das ein wichtiger Aspekt war, obwohl er behauptet, dass er eigentlich im Land bleiben möchte, um zu dokumentieren, was gerade passiert. Also es hat immer so ein bisschen zwei Seiten.
Aber ich fand, dass Sie die Seiten, die für ihn dann dafür sprechen, an diesen Nazi-Filmen oder an einem konkreten Film mitzuarbeiten, die machen Sie ja sehr stark. Also die eigene wirtschaftliche Not spielt da eine große Rolle. Sie führen auch an, dass für diesen Schriftsteller, von dem Sie erzählen, dass er durch seine Mitwirkung an dem Film auch anderen hilft, Schauspielern zum Beispiel, die sonst an die Front geschickt werden würden, wenn sie nicht für den Film in Berlin gebraucht würden. Mhm. Auch eben, das haben Sie schon gesagt, seine Lebenspartnerin in der Zeit bedrängt ihn sehr, für die UFA zu arbeiten. Also Sie machen das in dem Buch eigentlich sehr plausibel für diese Figur, dass sie diese Entscheidung trifft für diese verdeckte Zusammenarbeit mit dem Nazi-Regime. Also ist es für Sie plausibel, diese Entscheidung, die ja Erich Kästner in ähnlicher Weise getroffen hat?
Selbstverständlich. Also niemand hatte eine Kristallkugel und wusste, wie lange das Ganze noch geht. Logisch, dass man irgendwann mürbe gemacht wird von den ganzen Umständen. Und ich behaupte jetzt nicht, meine Figur sei ein Held, genau wie Kästner von sich immer behauptet hat, er sei kein Held. Dann kommt irgendwann der Moment, wo man einfach zu müde wird, sich zu wehren. Und ich denke mal, das ist meiner Figur passiert.
Sie haben auch einen Abschnitt in Ihrem Buch, so ein kurzer Ausblick in die Nachkriegsgeschichte. Und da machen Sie auch sehr deutlich, dass sich wieder Ihre Figur, aber auch Erich Kästner in ähnlicher Weise nach 1945 sehr stark eingesetzt hat für die demokratische Umgestaltung in Westdeutschland. Sehen Sie da einen Zusammenhang mit seiner eigenen Geschichte, gerade in der Spätzeit der Nazi-Herrschaft?
Kästner hat sich selbst mal als gekränkter Idylliker bezeichnet. Und das schwebte mir immer so vor im Kopf herum bei der Gestaltung der Figur Heinz Hoffmann. Und dieses Wiederanknüpfen an diese Idylle, die man vor dem Krieg einmal hatte in der Nachkriegszeit, das ist natürlich verbunden mit auch Arbeit, das zu schützen und wieder aufzubauen. Natürlich gab es Verfehlungen in beiden Biografien. Also auch Herr Kästner hat es nicht so sehr genau genommen mit der Treue und hatte ein sehr ambivalentes Verhältnis zu seinen Freundinnen. Das ist bei Heinz Hoffmann jetzt nicht so weit im Vordergrund, aber soll auch ein bisschen durchblicken. Niemand ist perfekt.
Ja, das machen Sie durchaus deutlich. Ja. Wenn wir noch mal ein bisschen genauer in Ihre Geschichte reingucken. Die Erzählung kreist ja sehr stark in Ihrem Buch um den UFA-Film, an dem Heinz Hoffmann dann mitarbeitet. Das Leben geht weiter. Ein Film, den es tatsächlich gegeben hat. Auch mit der Vorgeschichte, die zu diesem Film gehört. Und bei all dem spielt eben eine Frau eine sehr wichtige Rolle. Bei Ihnen heißt sie Erika Harms, ist Produktionsassistentin da bei der UFA, also der großen Filmfirma in der Nazi-Zeit. Was haben die für ein Verhältnis zueinander, Erika Harms und Heinz Hoffmann?
Ein gegenseitiges, Unterstützungsverhältnis. Also am Anfang noch zu den Zeiten, in denen Heinz Hoffmann als erfolgreicher Theaterkritiker, Filmkritiker, Redakteur arbeitet, unterstützt er eine junge Volontärin, die dann wiederum ihn aufnimmt, nachdem er ausgebombt worden ist, also nach einem langen Zeitsprung. Das dreht sich dann wiederum um in den 50er Jahren, in denen Heinz Hoffmann wieder zu Ruhm und Ehre kommt. Und sie hat aber Mittel in der Hand, ihn quasi an sich zu binden.
Ja, damit deuten Sie etwas an, was diese Beziehung auch sehr stark auflädt. Richtig. Mit einem Verhältnis von Machtfragen, die da auch eine Rolle spielen.
Genau.
Das ist sehr interessant, vor allem die Schlussworte Ihres Buches, die wir jetzt natürlich nicht verraten wollen, aber das bringt eine tolle Dynamik in das Verhältnis der beiden. Auf einer anderen Ebene, der, wie Sie das machen, auch als Zeichnerin. Man sieht in Ihrem Buch ganz viele Bilder von der Entstehung eines Films. Das fand ich sehr interessant. Es ist auch einfach so ein Einblick in da, wie entsteht eigentlich so ein Film? Was hängt da alles dran an Technik, an Bauten und so weiter? Man sieht Bilder aus Ateliers, von Außenaufnahmen, von Kulissenbauten. Das ist alles sehr detailliert gezeichnet. Manchmal haben Ihre Schwarz-Weiß-Zeichnung fast was Fotografisches. Wie ist das? Arbeiten Sie auch mit Fotografieren bei Ihrer Arbeit, so als Anregung vielleicht?
Ja, selbstverständlich. Eigentlich ist die Hälfte der Arbeitszeit Bildrecherche.
Aha.
Das ist mal mehr, mal weniger schwer. In diesem Fall hatte ich aber auch eine Textvorlage, die mir wahnsinnig viel Einblick gegeben hat in die Produktionsweisen. Das ist das Buch über den Film Das Leben geht weiter von Hans-Christian Blumenberg. das sehr genau beschreibt, wie die Abläufe sind. Und das habe ich eigentlich als Aufbauhilfe benutzt, um mich an diese Filmwirtschaft heranzutasten.
Mhm. Sie haben dann wiederum mit Ihren Bildern, mit Ihren Zeichnungen die Möglichkeit, das selbst zu gestalten als Autorin, ne? Als fiktive Geschichte zu erzählen, was die Fotografien festgehalten haben.
Ja.
Und so detaillierte Bilder zu zeichnen, eben die fast was Fotografisches haben für ein Comicbuch von über 300 Seiten, muss ungemein aufwendig sein. Hat das auch deshalb so lange gedauert, die Arbeit an dem Buch, eben 8 Jahre?
Ja, selbstverständlich, aber eben auch die wirtschaftlichen Verhältnisse dahinter. Mhm. Also ich musste natürlich öfter unterbrechen, um, sagen wir mal, Brot- und Butter-Jobs zu machen.
Ja.
Ich habe also nicht wirklich durchgehend 8 Jahre daran gearbeitet. Trotzdem fühlt es sich so an. Und wenn so ein Projekt zu lange liegt, fängt es, wenn man mal so gemein sagen kann, ein bisschen an zu stinken. Und da muss man sich immer sehr aufraffen, sich dann wieder reinzubegeben.
Ihr Buch hat neben Ihrer Erzählung auch einen umfangreichen Apparat, würde man vielleicht bei wissenschaftlichen Büchern sagen. Also es gibt ein Nachwort, sehr informativ, von einem Filmhistoriker. Es gibt auch Kommentare zu den historischen Personen, die in Ihrem Buch auftauchen, also neben Ihren fiktiven Personal gibt es eben auch Menschen, die wirklich gelebt haben. Mhm. Da wird erklärt, wer das so ist. Warum war Ihnen diese Erweiterung Ihrer Geschichte noch wichtig?
Naja, es ist vielleicht nicht so interessant, ohne diesen Hintergrund Bürokraten bei ihrem Geschachere um Filmfonds zuzusehen.
Mhm.
Ich wollte eigentlich den Leser, dem geneigten Leser, die Arbeit ersparen, sich dann selber zu bemühen, das herauszufinden.
Ja, ist auch eine große Hilfe, kann man immer nachschauen, wer einem da wieder über den Weg läuft in Ihrem Buch. Zum Schluss noch, gibt es eine Sequenz in Ihrem Buch, wo Sie beim Durchblättern immer wieder denken, das freut mich bis heute, dass ich darauf gekommen bin, das gefällt mir eigentlich immer wieder?
Ach, das ist in der kurzen Abstand zu dem Buch sehr, sehr schwer. Also im Moment würde ich am liebsten das Buch überhaupt nicht in die Hand nehmen und reingucken und auch gar nicht dran denken, um erstmal so ein bisschen Abstand dazu zu kriegen. Natürlich denkt man frisch nach Erscheinen, boah, ich hätte alles anders besser machen können. Doch, doch.
Oh, da möchte ich Ihnen sagen, das finde ich überhaupt nicht. Ich habe das mit großer Spannung und großem Interesse mir angeschaut, durchgelesen.
Ja, das ist nett. Vielleicht geht es mir in 5 Jahren dann auch so.
Das wünsche ich Ihnen für Ihr Buch Die letzte Einstellung von Isabel Kreitz. Im Reprodukt Verlag erschienen mit 312 Seiten. 29 Euro ist der Preis für diese Graphic Novel. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. Danke.
Unser Kritiker Andi Hörmann, der ist gerade sehr begeistert von einem neuen Hörbuch, vor allem weil er das sehr, sehr komisch findet. Das ist das Hörbuch Die Gruppe Eul Naturtrüb. Diese Gruppe oder Band, die gibt es tatsächlich. 4 Herren aus der norddeutschen Indie-Musikszene haben sich dafür zusammengetan. Die 4 haben ein Album aufgenommen und dazu Gespräche und Notizen aufgezeichnet. Und die 4 Musiker haben dieses Material dann auch selbst als Hörbuch eingesprochen.
Eul. So heißt die Band, die wir zu 4 gleich gründen wollen.
Das Setting ist simpel. 4 Musiker ziehen sich in ein entlegenes Landhaus zurück, schwadronieren über sich selbst und arbeiten scheinbar beiläufig an einem Album.
Plötzlich ist ein kleines Aufnahmeset auf dem Küchentisch aufgebaut. Mikro, eine uralte Drummaschine, die angeblich bereits auf der ersten Depeche Mode Verwendung fand, Kabelkram, alles in den Laptop von Ref rein, dazu Gitarre und Bass.
Musik hört man auf dem Hörbuch zwar keine, dafür aber Auszüge aus den virtuos witzigen Tagebuchaufzeichnungen zum Entstehungsprozess des Indie-Pop-Albums Naturtrüb, das seit 2020 auf dem Markt ist. Es ist ein Gedankenpotpourri wie eine bekiffte Jam-Session von ins Alter gekommener und spätpubertierender Musiknerds.
Nachdem wir den ganzen Tag mit wahnsinnig zähen Diskussionen über Internetkondolenzen und den Überfluss von Tonträgeraufnahmen verschwendet haben, beschließen wir noch vor dem Abendessen einen Song namens Wixbold aufzunehmen. Es soll darin um eine arme, erbärmliche Gestalt gehen. Um die arme, erbärmliche Gestalt, die in jedem von uns steckt. Jenes kleine, ewig minderwertige Seelenpflänzlein, das sich vom Leben immer wieder runtermachen lässt und ständig in uns einzugehen droht.
Die Gruppe Oil, das sind Maurice Summen, Musiker und Betreiber des Berliner Indie-Labels Staatsakt, der Hamburger Autor und Schauspieler Reverend Christian Dabler, der Bassist und Comiczeichner Timur Mosch Schirak und Gerion Klug, der ebenfalls in Hamburg verwurzelt ist und als eine Art Tausendsasser auf diversen Plattformen schräg und schön über Pop-Avantgarde reflektiert.
Na, ist also alles wahr, die Band gibt es. Warum wir sie Oil genannt haben? Warum nicht? Weil wir es können. Weil wir uns einig sind, dass Oil sitzt. Wir sind wohl alle Fracking-Fans, kam gestern im Gespräch heraus. Das hat mit Öl zwar nur peripher zu tun, passt aber. Die Erde pressen, dreckig werden, mit Druck arbeiten. Ich denke, wir werden heute einen Song darüber machen. Frack yourself oder so ähnlich. Ich schreibe nachher mal los.
Das Künstlerklischee vom leicht angesifften Eremitendasein mit DIY-Attitüde trifft auf die Marotten von Individualisten der Musiksubkultur. Unabhängig voneinander dokumentieren die vier sehr unterschiedlichen Bandmitglieder ihre gemeinsame Zeit. Zur Albumveröffentlichung sind diese Aufzeichnungen als gleichnamiger, gut 200-seitiger Tagebuchroman im Verbrecherverlag erschienen. Daraus ist nun dieses Hörbuch entstanden. Eingelesen haben es die vier Musiker selbst. Und das ist wirklich toll, weil ihre unterschiedlichen Charaktere von ihrer schludrigen, schläfrigen, schnodderigen Spreche nur so leben. Maurice Summen klingt dabei leicht distanziert analytisch.
Wirklich erstaunlich, diese Band. Den ganzen Tag nur sich selbst anödend herumgedümpelt und dann bin von nur 2 Stunden einen kleinen Avantgarde-Hit aus dem Hut gezaubert.
Mosch, der stets etwas gelangweilt wirkende Bassist, der sich um den Mokka kümmert und die Band nicht nur mit Koffein versorgt, sondern nebenbei auch mal die musikalische DIY-Ethik hinter der Gruppe Oil klar definiert.
Voraussetzung für tolle Musik sind die undichten Stellen in ihr, wo immer die liegen. Diese Stelle, an der etwas eindringen kann, welches sich der Kontrolle entzieht, quasi den ganzen Plan unterläuft, womöglich zerstört und ungeplant neu zusammensetzt.
Und da ist noch Gerion Klug, selbstironisch und schamlos, mit seinem schwindelerregend staubtrockenen Humor. Er ist der verschwurbelte Gedankenmusikant. Seine Spitzfindigkeiten in harmlosen Tonfall klingen wie Free Jazz der Popliteratur. Ein urkomisches Hörbuch. Große Empfehlung.
Ich fühle mich der Unendlichkeit des Universums näher. Ich bin jetzt genau wie der Kosmos. Endlich unendlich.
Das Hörbuch, die Gruppe Oil Natur, trüb von und mit Reverend Christian Dabler, Timur Mosch Schirak, Gerion Klug und Maurice Summen. Das ist beim Hörbuchverlag der Divan erschienen. Das Hörbuch, Laufzeit 5 Stunden, Preis 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt viele düstere, sehr ernste, katastrophische Romane zur Klimakrise und zu den anderen Umweltdesastern, die wir Menschen anrichten. Jetzt kommt aber die Österreicherin Olga Flohr daher mit ihrem 7. Roman, in dem geht es um eine Umweltkatastrophenzukunft. Und Olga Flohr hat diesen Roman so genannt, ein kurzes Buch zum fröhlichen Untergang. Der Kritiker Samuel Hahm hat den Roman für uns gelesen und ist jetzt bei uns. Hallo, grüße Sie, Herr Hahm.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Ja, kurz ist der Roman tatsächlich, 160 Seiten, aber was ist da los mit diesem fröhlichen Untergang? Inwiefern ist der fröhlich?
Also der Untergang selbst, den würde ich nicht als fröhlich bezeichnen, der ist wie jeder Untergang eher katastrophal und allumfassend. Das Fröhliche an Olga Flohrs neuem Roman, das ist eher der Tonfall, in dem sie von diesem Untergang erzählt. Also unbeschwert, flapsig, amüsiert, auch ironisch. Und das Buchcover, das habe ich gerade vor mir liegen, das verweist bereits auf diese Mischung von extremem Ernst im Thema und dann dessen Umarbeitung und Bearbeitung in der Form. Es zeigt eine stilisierte Landschaft, ein Berg in Kreisform, der in der Mitte ein Loch hat und über ihm schwebt eine Sonne, vielleicht auch ein Meteorit, der bald einschlagen könnte. Das ganze Panorama ist sehr bunt, verzerrt, verspricht gute Laune. Zugleich sind die Farben aber so grell, dass einem bei näherer Betrachtung klar wird, dass diese Farbenpracht etwas Bedrohliches birgt, dass eben jederzeit etwas durchbrechen könnte.
Ja, jetzt möchte ich doch mal wissen, wie das in dem Text gemacht ist, wie diese Spannung da zusammengebracht wird. Also vielleicht erstmal auf die Untergangsdramaturgie. Was für eine Form des Untergangs ereignet sich denn da?
Die Erde ist umgekippt, um es kurz zu machen. Wegen unkontrollierten Ressourcenabbaus hat der Planet seine Balance verloren und hat, wie es im Buch heißt, an einer Stelle eine Beule bekommen, eine Unwucht globalen Ausmaßes. Das wiederum hat Folgen für alle natürlichen Abläufe. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist gestört, die Jahreszeiten folgen nicht mehr zyklisch aufeinander, von Hochwasserbränden, enormer Hitze und Kälte ganz zu schweigen. Und von dieser Katastrophe erzählt Flor mit einer sprachlich spannenden Mischung aus Unbekümmertheit, Unglaube, Zugewandtheit, aber auch halt Desinteresse. Also die Sprache, das war mein Eindruck, die literarische Mitteilungsfähigkeit ist gewissermaßen mit umgekippt. Also an einer Stelle heißt es ganz lapidar, Schmelze und thermische Ausdehnung und all sowas, ermüdend. Ich brauchte einige Seiten, aber dann hatte ich diesen Sound aber im Ohr und das hat mir sehr gut gefallen, wie diese Leichtigkeit und Schwere ineinander geschrieben wurde.
Und diese Sprache verwendet die jetzt eine allwissende Erzählerin, die irgendwie von oben auf diese Katastrophe der Erde draufschaut? Oder sind das die Figuren selbst in dem Roman, die diese Sprache verwenden?
Also es ist eine Erzählerin, die von anderen erzählt. Und im Zentrum steht eine Figur, bei der man wahrscheinlich sagen kann, dass ihre Weltsicht die der Erzählerin entspricht. Also diese Mischung aus Unglaube und trotzdem einer gewissen Form von Aktivismus. Das ist Armanda, eine Frau Mitte 40, eine Mutter, die Hals über Kopf ihr Zuhause in Mitteleuropa verlassen muss. Denn natürlich führt die ökologische Disruption zu gesellschaftlichen Zusammenbrüchen und zu enormen Fluchtbewegungen. Und im Laufe ihrer Flucht durch eine sehr wuchernde Natur schärft Armanda gewissermaßen ihre Survival-Fähigkeiten. Sie reflektiert ihr Alleinsein, ihr auf sich gestellt sein und wie eben diese irre, kollabierte Welt auf sie einwirkt. Und zusätzlich zu dieser inneren Befragung gibt es eine äußerliche Bewegung. Armanda sucht nämlich ihre Tochter Nora, die im hohen Norden in einem Labor zu der Frage forscht, ob Menschen nicht auch in eine Art Winterschlaf fallen können, um auf diese Weise besonders lebensfeindliche Zeitspannen zu überbrücken.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die üblichen Romane sozusagen oder die Mehrzahl der Romane zu Umweltkatastrophenthemen haben eben diesen düsteren, katastrophischen Ton. Jetzt dieser Roman, der so einen ganz anderen, ungewöhnlichen Ton anschlägt, verstehen Sie den auch als eine Art Kommentar zu dem anderen, eher ernsteren Erzählen von unserer Naturausbeutung?
Definitiv, tatsächlich. Also wer will, kann in Flors Roman einen Zynismus am Werk sehen, à la alles ist kaputt, alles ist egal, dann darf ich auch in allen Tonfällen darüber schreiben. Mhm. Aber meiner Meinung nach greift das viel zu kurz. Tatsächlich ist Flors Prosa für mich eine Rückeroberung der Unbefangenheit gewesen, des Humors auch in düsteren Zeiten. Und damit setzt sich der Roman eben ab von sehr vielen Romanen aus diesem apokalyptischen, ökologischen Genre, in denen es dann sehr schnell verbittert, moralisch, alarmiert, weltanschaulich auch klar positioniert klingt. Und genau damit bricht ein kurzes Buch zum fröhlichen Untergang und hebt damit auch, finde ich, das Genre aus dieser Ausweglosigkeit, die wir auch im politischen Diskurs erleben, wenn wir über Ökologie, Klimakrise, Zukunftsfähigkeit sprechen.
Und der Roman schafft tatsächlich auch eine eigene erzählerische Welt, die dem Buch auch sein eigenes Recht gibt, trotz dieser auch Bezüge und dieses Blicks auch auf andere Bücher aus diesem Genre?
Tatsächlich. Also einerseits sind Frauenbeziehungen sehr wichtig, die Mutter-Tochter-Beziehung, dann eine freundschaftliche, auch Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen, zwischen Armanda und einer Frau, die sie begegnet. Und das kann sie sehr schön alles ineinander schrauben. Auch die ganzen Diskurse zu Ökologie. Es gibt einen Oktopus, der sie begleitet, was an Land durchaus schwierig ist. Und da gelingt es ihr eben jedes Mal, das Absurde und das Akute ineinander zu verschrauben. Und der Leser fühlt sich eben nicht überstrapaziert, sondern geht lustvoll mit. Und das ist schon eine große Leistung, während eines Untergangs fröhlich mitzugehen.
Und das alles auf 160 Seiten im kurzen Buch zum fröhlichen Untergang von Olga Flor. Der Roman ist im Verlag Jung und Jung erschienen. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Samuel Harm. Danke Ihnen.
Straßenkritik.
Ja, hallo, Mika Kemper aus Chemnitz. Ich habe jetzt gelesen Reise nach Lareto von Arno Geiger. Es ist letztlich eine letzte Reisebeschreibung eines alten Königs, der sich auf das Sterben vorbereitet und sich zurückgezogen hat. Und das Leben besteht aus komischem Alltag und Krankheit. und er nimmt die Flucht mit einem Jungen und begeht eine Reise und stellt sich immer wieder die Lebensfragen, was ist Glück, was ist Lebenszufriedenheit, und auf der Reise findet er die Antworten und das hat mir total super gefallen. Die Antworten sind eigentlich alle zu finden in zwischenmenschlichen Begegnungen.
Mika Kemper aus Chemnitz hat gelesen Reise nach Laredo, den jüngsten Roman von Arno Geiger. Im Hansa Verlag ist der erschienen mit 270 Seiten und für 26 Euro ist der Roman zu haben. Die Klassikstiftung Weimar, die hat gerade ein Faustjahr ausgerufen, ein Feierjahr zum berühmtesten Goethe-Drama also. Der Anlass dafür ist ein Jubiläum, 250 Jahre Goethe in Weimar, 1775 ist der Dichter nach Weimar umgezogen. Jetzt könnte man ja denken, der alte Goethe mit seinem ollen Faust, das interessiert doch keinen mehr. Einen Gegenbeweis habe ich hier in dieser Sendung erlebt. Vor einigen Monaten habe ich mit der Schriftstellerin Fatma Eidemir gesprochen über ihr neues Faustdrama. Doktormutter Faust heißt das. Und das hat mir Fatma Eidemir erzählt hier im Deutschlandfunk Kultur über ihr Verhältnis zu Goethe und seinem Faust.
Ich habe Goethe jetzt sozusagen schon nochmal mit anderen Augen kennengelernt, wo ich jetzt so intensiv mich mit seinem Text auseinandergesetzt habe, weil ich halt oft auch gefragt werde, okay, wow, das ist dein erstes Theaterstück und dann gleich der Faust. Also ich merke schon, da ist so eine große Ehrfurcht vor diesem Stoff, vor diesem Namen Goethe auch. Diese Ehrfurcht habe ich nicht, also die ist mir fremd, auch so diese Ehrfurcht für den Kanon habe ich alles nicht. Es ist eher sozusagen, sich auf der poetischen Ebene im Text dann zu begegnen, wo irgendwie egal ist, wer jetzt sozusagen Goethe war und was jetzt dieser Faust für die Deutschen bedeutet. Jetzt im Schreibprozess drin versuche ich mich davon freizumachen. Und da sind mir schon auf jeden Fall sehr viele Zitate und Sätze begegnet, die ich auf jeden Fall mit im Text haben wollte. Aber die mir auch so ein bisschen was für den Ton gegeben hat, weil mir war schon auch wichtig, dass mein Text natürlich eine eigene Tonalität entwickelt, aber gleichzeitig auch jetzt nicht so völlig abgekapselt ist von Goethe. Und das war so ein bisschen der Versuch, ihn mit einzubetten und mitzudenken und ja, zu überschreiben.
Die Schriftstellerin Fatma Eidemir über ihre Faust-Neuinterpretation mit dem Titel Doktormutter Faust. Dieses Stück, das würde gerade auch gut nach Weimar passen. Dort wurden gerade mehrere neue Faust-Ausstellungen gestartet im Faust-Jubiläumsjahr dort. Und mein Kollege Henry Bernhard, der war in Weimar bei der Eröffnung des Jubiläumsjahres dabei.
Meine Damen und Herren, guten Abend.
Ein lauer Frühlingsabend auf dem betörend schönen Platz zwischen Weimarer Stadtschloss, Park an der Ilm und der Anna-Amalia-Bibliothek.
Wir merken alle, wir sind hier im Himmel.
Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, gibt deshalb den Erzengel Raphael.
Die Sonne tönt nach alter Weise in Brudersphärenwettgesang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke. Wir haben uns entschlossen, ihnen in diesem Jahr nicht weniger und nicht mehr zu bieten als Faust. Faust, Faust.
Der Faust also, beleuchtet in diversen Ausstellungen, Entstehung, Deutung und Bedeutung. Auch der Originaltext ist zu sehen, anlässlich des 250. Jahrestages von Goethes Ankunft in Weimar. Doch was hat die Ankunft Goethes mit dem Faust zu tun?
Goethe war uns einfach zu platt. Das kann ja jeder. Es muss dann schon Inhalt her. Und es geht jetzt nicht darum, die Biografie von Goethe hin und her zu kauen, sondern sich in Faust zu vertiefen. Man hat darin eigentlich den ganzen Goethe. Er schickt ja einen Intellektuellen mit unbegrenzten Ressourcen durch die Welt und darüber hinaus. Und das ist ja fast er selbst. Und er führt vor, wie Faust in seiner unersättlichen Gier nach Erkenntnis, nach Erlebnis, nach Erfahrung und Besitz scheitert und schafft damit den Prototypen des modernen Tatmenschen mit allem für und wider.
Zur Eröffnung führt eine Prozession zu den verschiedenen Faustausstellungen. Luftige Fabelwesen werden vorangetragen. Am Schillerhaus wartet das Jugendtheater Stellwerk.
Ich will immer mehr und immer weniger. Und das gleichzeitig. Ich will das sein, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und ich will diesen Moment zurufen. Verweile doch, du bist so schön.
Vielstimmig ist auch Faust, eine Ausstellung. Im Inneren des Schillerhauses. Ein wahrer Faust-Kosmos. Eine Weltkarte der Faustlandschaften, Studierzimmer, Labor, Kerker, Hochgebirge, Brocken, die Hütte von Philemon und Baucis. Und schon wird klar, die Trennung von Faust 1 und 2 gilt hier nicht. Keine Chronologie wird verfolgt, eher Themenwolken aufgeblasen, genial in Szene gesetzt von dem Comiczeichner Simon Schwarz. Leicht und nicht belehrend, aber auch nicht platt, erzählen seine Comicstrips vom historischen Faust, von der Wette zwischen Gott und dem Teufel, die zum Pakt Fausts mit Mephisto führt, vom liebenden und geliebten Faust, von seinen Lieben Margarete und Helena. Und überall Zitate, Zitate, Zitate. Geordnet in den Themenwolken. Ausgedacht von der Kuratorin Petra Lutz.
Das Werk, dem wir uns widmen, kann man getrost als Gegenmodell zu jeder Niedrigschwelligkeit begreifen. Vor allem der Faust II ist schlicht eine Zumutung. Dass wir ausgerechnet diesem Werk eine Ausstellung widmen, die für möglichst viele zugänglich sein soll, das kann man verrückt finden. Allerdings wollen wir diese Niedrigschwelligkeit auch auf keinen Fall herstellen, indem wir unseren Gegenstand selber einfacher machen, als er ist. Sondern wir wollen Brücken bauen, Zugänge legen, Schneisen schlagen, das Ganze aus seinem Reklamheft befreien und explodieren lassen.
Es funktioniert. Die Ausstellung macht Lust auf Sprache, Lust auf Goethe, Lust auf Faust. Und sie zeigt Bezüge zu Goethes Sammlung, die Fausts Interessen reflektieren. Insekten, die Mephisto aus Fausts Pelzrock klopft und ein Diamantkäfer im Schächtelchen. Eine Wolke, als die die verwandelte Helena ins Hochgebirge aufsteigt und Wolkenzeichnungen von Goethe. Getreu dem Motto, wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen, sortiert die Ausstellung lustvoll Themen. Natur, Homunculus, Kapitalozän, Weltbesitz und Untergang und viele mehr. Und sie spielt mit Wortschöpfungen, wie sie die Kuratorin liebgewonnen hat.
Wissensqualm, Freudebeben, eingeteufelt, Dauerstern, Hoffnungsglück, Erschlings, Zerscheitern.
Nicht zu vergessen den Schneckenschnicke-Schnack.
Das Ziel ist eigentlich, diese langweiligen Kanon-Debatten einfach mal für ein bisschen hinter uns zu lassen. Die Ausstellung soll eine Werkstatt sein, um sich mit dem Faust aus der Nähe und auch nicht ganz allein zu beschäftigen und dabei jeweils für sich selbst der Frage nachzugehen, ob man das eigentlich weiterhin tun sollte. Dazu wollen wir natürlich gerne verführen.
Petra Lutz, die Kuratorin der neuen Faustausstellung im Weimarer Schillermuseum. Wenn Sie es jetzt nicht gleich dorthin schaffen zu der Ausstellung, ist nicht so tragisch, denn die ist zu sehen bis zum November 2027 in Weimar.